schön, dass wir Kinder segnen dürfen und sie diesen Segen Gottes mitnehmen dürfen. Wir wollen nicht lange, einmal anschalten hilft. Wir wollen keine langen Einführungen machen, sondern ich will gleich einsteigen in unser Predigtthema, in dem wir sind, raus aus der Bubble. Die Bubble ist sozusagen die Blase, ja, und wir wollen mal raus aus der Blase. Heute Morgen, als ich zum Gottesdienst fuhr, hatte ich so einen Spartensender an, auf dem normalerweise immer nur so Informationen laufen. Und da lief heute ein Gottesdienst. Und ich dachte so, wie viele Menschen haben das wohl eingeschaltet? Wie viele Menschen schauen wohl jeden Sonntag in eine Kirche hinein? Das ist doch irgendetwas, was hinter Kirchenmauern abgeht. Das ist so eine Blase, die dort stattfindet und mit der ich wahrscheinlich wenig zu tun habe. Vielleicht denkst du so, du bist heute hier und sagst, also ich gehe normalerweise nicht in die Kirche. Aber vielleicht bist du auch jemand, der zu dieser Kirche gehört und du merkst gar nicht, dass deine Nachbarn, deine Freunde, deine Familie damit gar nichts zu tun hat und die immer denken, ja, das macht die Ingrid. Die geht da sonntags zur Kirche, das ist so ihr Ding, das braucht die halt und das ist in so einer Blase. Und wir wollen in dieser Predigtserie mal raus aus der Blase. Wir wollen mal gucken, was ist denn hinter der Blase und wir wollen diese Blase eigentlich mal durchstechen und dafür sorgen, dass das kein hier und dort mehr ist, sondern dass das ineinander geht, dass wir miteinander unterwegs sind mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen und solche, die Jesus schon kennen, die vielleicht schon auch seit vielen Jahren oder Jahrzehnten in Kirche unterwegs sind und sagen, ich bin Christ und vielleicht lernst du auch heute ein bisschen was oder bekommst ein bisschen Inspiration dafür, wie du andere Menschen mitnehmen kannst, wie wir die beste Nachricht, die Liebesbotschaft von Jesus Christus weitergeben können. Ich starte mal mit ein paar kleinen Veranschaulichungen und es geht halt los mit einer Frau, die es richtig drauf hat. Ja, ganz einfach, ne? Also, ich glaube, man kann ganz einfach so eine Flasche aufmachen, wie ihr seht. Es haben auch noch ein paar mehr Menschen versucht. Es war jetzt nicht ganz so wie das eben, aber okay. Ist auf jeden Fall ein Resultat da. Ja, wer den Schaden hat, ne, braucht für den Spott nicht zu sorgen, das wissen wir, es spottet jeder Beschreibung. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dass du mal Dinge verwendet hast, zum Beispiel ein Messer, um irgendwas aufzuhebeln und dann ist halt das Messer platt gewesen. Oder man nimmt so einen Kugelschreiber, einen Schraubenzieher oder was weiß ich für irgendetwas oder irgendwelche anderen Geräte und dann ärgern wir uns anschließend und stellen fest, verbogen, kaputt. Meistens ist das, was wir erreichen wollten, auch nicht passiert, so wie hier. Also ganz so einfach ist es ja vielleicht doch nicht. Also den Gegenstand für etwas anderes benutzt und dann ist eben nicht das daraus passiert oder gekommen, was man will. Man kann ja zum Beispiel auch sein Tablet tatsächlich als Tablett verwenden und was darauf schneiden, was machen. Die Frage ist, wie lange hast du da noch Freude an den restlichen Funktionen, die da so eingebaut sind? Man weiß es nicht so genau. Wir können natürlich unsere Garage vollstellen, wir können unser Wohnzimmer vollstellen, dann wird es den eigentlichen Zweck nur noch bedingt. Also dann widmen wir unser Wohnzimmer in ein Lager um oder unsere Garage in ein Lager, aber dann können wir Lagerverkauf machen. Das Auto steht halt draußen. Gäste brauchen wir auch nicht mehr einzuladen, weil da stehen ja Kisten. Kann man machen? Muss man vielleicht nicht. Man kann alle Dinge zweckentfremden. Ich kann auch mein Auto zweckentfremden und dann wird es mich nicht mehr von A nach B bringen, sondern es wird halt ja, dekorativ, nett, wie auch immer sein. Auch das hier ist wirklich ein schönes Auto. Also ich dachte, das wäre doch sowas für jeden Kurpark oder vor jeder Feuerwache sollte so ein Auto stehen, vor jeder Rettungswache mit Blumen geschmückt, innen drin Blumen. Halt, was ist, wenn du heute, wenn du nach Hause kommst, so einen Rettungswagen brauchst? Und er ist schön voll mit Blumen und Erde drin, sieht nett aus, aber er erfüllt seinen Zweck nicht. Da hängen Leben dran. An so einem Auto hängen Leben. Es geht nicht um Schönsein in erster Linie, sondern dass jedes Ding, jedes Gerät, jedes Fahrzeug, jedes Haus, was auch immer wir haben, seinen Zweck erfüllt. Und dann sind wir bei uns, bei der Livekirche. Welchen Zweck haben wir denn? Geht es um schöne Gottesdienste? Geht es um nette Predigten? Geht es um schöne Musik? Geht es darum, dass man sich wohlfühlt? Worum geht es eigentlich? Wozu ist Kirche da? Wozu ist die Livekirche da? Und die Bibel ist da relativ eindeutig und sie gibt jedem Christen und damit auch jeder Kirche einen Zweck. Und das sind Dinge, die kannst du an einer Hand abzählen. Du brauchst noch niemals 5 Finger, es reichen 4. Und mit diesen 4 Fingern kannst du und können wir ausgewogen leben. Wir sind nicht einseitig als Kirche dann, sondern wir sind ausgewogen unterwegs und wir sind auch nicht in einer Bubble. Und wir sind auch nicht nur ein schönes Auto, was dekoriert und geschmückt ist, wo Leute sich das gerne mal anschauen und staunen und dann sagen, aber eigentlich braucht es kein Mensch. Es braucht kein Mensch. Aber wir wollen eine Kirche sein, wo Menschen sagen, ich brauche das. Ich brauche vor allem den, der in der Kirche ist, diesen Jesus, Gott, der das Zentrum ist. Es geht nicht um in erster Linie um schöne Lieder, um Gottesdienste oder Predigten. Es geht um Jesus, es geht um Gott, es geht um Rettung, es geht um Erlösung, es geht um seinen Segen, es geht um Heilung, es geht um alles. Und es beginnt damit, Jesus gibt uns als Nachfolger, als Menschen, die ihm nachfolgen wollen, als Menschen, die zu ihm gehören, 4 Aufträge. Und er fängt einfach damit an und sagt, ich will eine Beziehung mit dir. Ich will, dass du mich liebst. Ich will, dass deine Beziehung zu mir tief ist, tiefer als zu allem anderen. Liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Leben. Da geht es nicht nur um ein bisschen, naja, ich habe ein paar nette Gefühle für Gott. Zu lieben bedeutet, das Leben darauf auszurichten. Und es geht weiter. Und Jesus sagt uns dann, ja, und das eine ist das höchste Gebot, das andere ist ihm gleichgestellt. Also auch, ja, sind sozusagen 2 höchste Gebote da. Liebe deinen Nächsten. Es geht darum, dass wir den Menschen, den wir sehen, genauso lieben, wie wir Gott lieben. Und dann sagt ja die Bibel, wenn du deinen Nächsten, den du sehen kannst, nicht lieben kannst, wie behauptest du dann, dass du Gott liebst, den du nicht siehst? Das ist ein Widerspruch. Es geht darum, dass Menschen, die in Gemeinschaft mit Gott leben, auch in Gemeinschaft miteinander leben. Und dazu ist Kirche da. Wir sind dazu da, um Menschen mit Gott zu verbinden, dass sie anfangen, Gott zu lieben, ihm nahe zu kommen, ihn zu erleben und dass wir einander nahe kommen. Und ja, wir sind halt wie Family. Ja, in der Familie ist das halt so, da werden Geschwister geboren, die hast du nicht bestellt, die hast du dir nicht ausgesucht, die sind einfach da und mit denen musst du klarkommen. Das ist deine Familie und so sind wir auch. Ja, wir mögen manche lieber und manche ein bisschen weniger lieb. Ne? Und ja, dann müssen wir halt schauen. Liebe deinen Nächsten. Und dann sagt Jesus, macht Menschen zu Jüngern. Macht sie zu meinen Nachfolgern. Macht sie zu Menschen, die lernen, so zu leben, wie ich lebe. Die lernen, so zu leben, wie Gott es für uns vorgesehen hat. Und das 4. ist, predige das Evangelium, macht die Liebesbotschaft von Jesus Christus überall bekannt. Gemeinde, die nicht das Evangelium verkündigt, folgt nicht Jesus nach. Ist ganz einfach. Gemeinde, die Menschen nicht zu Nachfolgern macht, folgt nicht Jesus nach. Gemeinde, die Gott nicht liebt, folgt nicht Jesus nach. Ja, wir können alles Mögliche in Kirche machen. Wir können Kirchen auch zu Event-Locations machen, aber das hat nichts mit Jesus zu tun. Das hat was mit einer Event-Location zu tun. Es geht darum, Gott zu lieben, Menschen zu lieben, Menschen zu seinen Nachfolgern zu machen, einen Unterschied zu machen, indem wir die Liebesbotschaft von Jesus weiterbringen. Und nichts bringt Gemeinde so sehr in Schwung wie neue Leute. Jede Familie, die Nachwuchs erwartet, kommt in Gang. Da ist was los. Ob du das willst oder nicht, auf einmal sind da schreiende Kinder, da musst du Windeln wechseln, da musst du dies machen, du musst dein Leben umstellen. Ja, so ist das. Wenn neue Leute kommen in unsere Gottesdienste, in unsere Kirche, da müssen wir unser Leben umstellen. Aber das ist doch gut, wenn neues Leben entsteht, denn sonst sterben wir, wie viele Kirchen das gerade erleben, weil kein neues Leben da ist, weil keine jungen Leute da sind, weil keine Menschen mehr da sind, die Jesus annehmen, weil die Kinder irgendwo anders sind, weil sie sagen, was soll ich in der Kirche mir Kirchenorgel anhören oder irgendwas anderes oder irgendetwas, was mich nicht interessiert. Nein, es geht darum, dass Kirche relevant ist und dass sie den Auftrag von Jesus erfüllt. Und wenn wir das nicht tun, dann leben wir einseitig und wir folgen Jesus nicht nach. Und darum geht es ja in dieser Serie. Wenn wir keinen Platz mehr für neue Menschen haben, wenn uns neue Menschen egal sind, Menschen, die noch, ja, wir müssen die lieben, die noch nicht da sind, herbeilieben, die noch nicht da sind, wenn wir das nicht tun, dann sind wir wie eine Drehtür. Dann sind wir als Gemeinde so, es kommen Menschen rein und andere gehen wieder raus. Und wir sind wie eine Drehtür, wo ständig Leute rein und rausgehen. Und manchmal gehen dann mehr raus, als reinkommen. So entwickelt sich dann die Drehtür und irgendwann machst du das Licht aus. Dann wird Kirche nicht mehr gebraucht. Sie erfüllt nicht mehr ihren Zweck. Schön anzusehen, schönes Gebäude, schöne Musik, aber nicht ihren Zweck erfüllt. Die Liebesbotschaft von Jesus weiterzugeben, darum geht es. Es geht darum, in dieser Serie, dass wir diesen Aspekt einmal beleuchten. Und das fordert uns heraus. Je nachdem, was für ein Typ du bist, fällt es mir leichter oder schwerer, davon zu erzählen. Je nachdem, was wir für ein Typ sind, traue ich mich vielleicht überhaupt nicht, davon zu erzählen. Aber egal, ob dir das leicht fällt oder nicht, eins darfst du wissen, das Evangelium, die Botschaft von Jesus Christus ist die allerbeste Botschaft, die es gibt. Die allerbeste Nachricht, die du irgendjemandem weitergeben kannst. Du musst dich dafür nicht schämen. Upsala. Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, sagt der Apostel Paulus in Römer 1, Vers 16. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jeden, der glaubt, Rettung bringt. Nochmal, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Das ist etwas, was wir lernen müssen. Wir lernen müssen zu sagen, das, was ich habe, ist saugut. Es ist die beste Medizin, es ist das Beste, was Menschen hören können, es ist das Beste, was du nehmen kannst an Medikamenten oder wie auch immer. Besser als alles, was noch irgendwann erfunden wird und Menschen wiederherstellen kann. Gott kann uns vollständig wiederherstellen. Gott kann so viel Gutes in unserem Leben tun. Vor allem kann er eins, Sünde vergeben und Trennung, die zwischen Gott und Menschen besteht, aufheben. Das ist ja letztlich das Wort Sünde. Das Wort Sünde ist Zielverfehlung. Das heißt, wir haben gelebt, wie wir wollten. Wir haben irgendein Ziel angepeilt, aber das ist am Ziel Gottes vorbei. Und es gibt ja auch knapp vorbei, ist auch daneben. Und das nannten sie früher Sünde. Ja, da wurde mit Bogen geschossen und wenn man daneben war, auch knapp daneben, dann hat derjenige gerufen, Sünde, also nicht getroffen. Und das ist Sünde. Einfach vorbei. Gottes Plan nicht getroffen. Und wir haben eine Botschaft, die das umkehrt und die daraus deutlich macht, du kannst daneben gelegen haben, du kannst vorbeigeschossen haben mit deinem ganzen Leben. Vielleicht bist du schon am Ende deines Lebens. Vielleicht bist du jemand, der sagt, ich wollte nie was mit Gott zu tun haben. Aber du kannst treffen, du kannst ins Ziel kommen, du kannst in das Ziel Gottes hineinkommen. Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Und das können wir erzählen und dafür müssen wir uns nicht schämen. Und dann werden wir Menschen, die nicht eine Deko sind oder die eine vollgestellte Hütte haben, sondern wir werden Menschen, die retten Und wir sind Menschen, die ein Zuhause anbieten für andere. Wir sind diejenigen, die unseren Zweck erfüllen. Ja, denkt an diese vier Schritte, die wirklich ihren Zweck erfüllen. Ich aber bin gekommen, sagt Jesus Christus, damit Menschen das Leben haben und das im Überfluss. Johannes 10, Vers 10. Es wird uns umso leichter fallen, anderen davon zu erzählen, je mehr wir davon überzeugt sind. Je mehr wir selber davon, von diesem Leben empfangen haben und je mehr wir glauben, dass das Evangelium eine gute, eine erzählenswerte Nachricht ist. Da wirst du einfach davon erzählen. Irgendwo, du wirst vielleicht dich nicht auf eine Apfelsinenkiste stellen und irgendwo in der Fußgängerzone die Leute anpredigen, aber wenn dich jemand fragt, dann wirst du einfach sagen, ich muss dir was erzählen, da ist was in meinem Leben passiert und das ist so wichtig und das ist so umwerfend, davon möchte ich dir berichten. Jesus ist gekommen, damit du und ich, damit wir Leben haben. Im 1. Johannesbrief heißt es in Kapitel 5, Vers 12, wer mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben. Wer aber keine Gemeinschaft mit dem Sohn hat, hat auch das Leben nicht. Jesus ist gekommen, damit alle Menschen das Leben haben. Der Menschensohn ist gekommen, um das Verlorene zu suchen und zu retten. Und auf das möchte ich ein bisschen eingehen. Ich möchte ein bisschen das Herz und das Wesen Gottes beschreiben, damit wir verstehen, wie wichtig es Gott ist, Menschen zu suchen und Menschen zu retten. Wie sehr Gott an dir und an mir interessiert ist, dass er alles stehen und liegen lässt, um dich und mich zu finden und uns an sich zu ziehen, dass wir ihn lieben können, dass wir einander lieben können, dass wir uns gegenseitig stärken und dass wir nicht das für uns behalten, was wir so empfangen haben, sondern es weitergeben. Es gibt ein Kapitel in der Bibel, Lukas 15, da spricht Gott gleich dreimal darüber, wie er ist, wie er denkt und wie sehr er Menschen sucht. Und lasst uns mal hineinschauen in dieses Kapitel. Wir werden nicht diese drei Gleichnisse lesen, sondern nur das erste, aber die anderen beiden sind möglicherweise auch bekannt, wenn ich dann sage, welche sie sind. Wir fangen an mit Lukas 15, Vers 1. Zu diesem Zeitpunkt drängten sich viele Steuereintreiber und Menschen, die als besondere Sünder galten, zu Jesus, um ihm zuzuhören. Da regten sich die Pharisäer und die Theologen auf und sie protestierten. Dieser Mann heißt die schlimmsten Sünder willkommen und setzt sich sogar mit ihnen an einen Tisch. Da erzählte ihnen Jesus eine Beispielgeschichte oder ein Gleichnis. Stellt euch einmal vor, es lebt ein Mann unter euch, der 100 Schafe besitzt. Und wenn er eins verliert, wird er dann nicht die 99 anderen dort draußen in der Wildnis zurücklassen und dem verlorenen gegangenen Schaf nachlaufen, bis er es schließlich findet. Und wenn er es gefunden hat, hebt er es hoch und trägt es voller Freude auf seinen Schultern. Wir denken, Moment, das geht doch nicht. Du kannst doch nicht die Schafe in der Wildnis zurücklassen. Die wurden dann eingepfercht oder ein anderer Hirte hat auf sie aufgepasst. Aber der Hirte hat gesagt, hier fehlt eins, ich mache mich auf den Weg und ich gebe mich nicht damit zufrieden. Ja, man kann ja sagen, ach, du hast ja noch 99, ne? Stell dich mal nicht so an, sondern das eine ist mir wichtig. Und wenn er damit nach Hause kommt, ruft er sicher seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt, freut euch mit mir, denn ich habe mein verloren gegangenes Schaf wiedergefunden. Und ich sage euch, so wird es auch in Gottes himmlischer Welt Freude herrschen, wenn ein einziger Mensch, der gegen Gottes Willen gelebt hat, sein Leben völlig ändert. Und zwar mehr als über die 99 Menschen, die gerecht leben und deshalb diese Umkehr gar nicht brauchen. Was wird uns hier beschrieben? Jesus sitzt irgendwo am Tisch und mit ihm lauter Menschen oder unter anderem auch Menschen, die in der Gesellschaft außen vor waren und die niemand wollte. Das waren so wie die Nachtfalter, die sich um das Licht bewegt haben, sind Menschen gekommen. Welch ein Vertrauen und welch eine Liebe, welch eine Zuversicht muss Jesus ausgeströmt haben, dass Menschen, die mit Kirche nichts zu tun haben, die abgeschlossen haben mit dem ganzen Ding, gesagt haben, da möchte ich sein. Ich möchte mit diesem Jesus am Tisch sitzen. Ich will mit ihm reden, ich will mit ihm essen, ich will von ihm lernen, ich will ihm zuhören. Das muss wirklich ein echter Retter und ein Heiler sein. Und es stand ja da, dass sie nicht gekommen sind wegen der Zeichen und Wunder, sondern um ihm zuzuhören. Welch eine starke Botschaft muss Jesus gehabt haben, dass Menschen nur gekommen sind, um ihm zuzuhören. Diese Botschaft haben wir auch. Diese Botschaft dürfen wir auch allen geben, die vielleicht in den Augen von anderen Menschen oder auch in deinen Augen als nicht liebenswert dastehen. Und jetzt könnte man ja sagen, das ist doch großartig, jetzt sind diese ganzen Sünder und Zöllner und die Prostituierten und wer das auch sonst noch alles war, die sind jetzt nicht da im Dreck und machen Blödsinn, sondern sie sitzen bei Jesus und die lernen was Gutes und die können ja jetzt ihr Leben ändern. Aber die Pharisäer fanden das nicht. Die fanden das unmöglich. Die haben gesagt, wie kann das denn sein, dass dieser mit denen isst und an einem Tisch sitzt? Und jetzt lass uns mal nicht an die Pharisäer denken, sondern an uns. Ist es nicht manchmal auch so, dass wir denken, wer ist denn da reingekommen in den Gottesdienst? Was will der oder die denn hier? Also solche Menschen brauchen wir ja eigentlich nicht. Überhaupt so viele neue Menschen hier zu haben, dann hat der Pastor gar keine Zeit mehr für mich. Der muss sich um all die neuen Menschen kümmern. Wo bleib ich dann? Ja, das ist kein Scherz. Das habe ich hier öfter als einmal gehört. Ich habe hier zum Beispiel schon gehört, dass jemand gesagt hat, ich glaube, dass eine Gemeinde nur 100 Leute haben sollte, weil dann kann der Pastor sich um alle kümmern. Und da waren wir schon so groß wie jetzt. Dann habe ich nur gedacht, wen von euch soll ich jetzt nach Hause schicken? Wen soll ich nach Hause schicken? Ich wünsche mir, dass wir mehr werden. Ich wünsche mir, dass mehr Menschen von dem Evangelium hören. Und es bedeutet, wir sitzen mit Menschen an einem Tisch, die wir vielleicht erstmal nicht cool finden. Ja und? Ich habe so viele Menschen hier kennenlernen dürfen. Und nicht jeden fand ich von Anfang an cool. Aber in jedem sehe ich die Handschrift Gottes. Und ich sehe, dass Gott etwas in dein Leben hineinlegen möchte und es freilegen möchte. Er möchte aus dir etwas machen. Er möchte aus mir etwas machen, wo er darüber sich freuen kann und wo du anderen Menschen ja auch eine Freude bereitest. Menschen passen vielleicht nicht hierher, aber Jesus, er sagt, komm, ich lade alle ein. Und Jesus hat uns gezeigt, wie wir als Kirche leben sollen, nämlich genauso. Lass uns mit Menschen an einen Tisch sitzen, Menschen, die neu sind, lade sie ein, verbringe Zeit mit ihnen und erkläre ihnen einfach, wie gut Jesus ist. Wie gut es ist, mit Jesus zu gehen. Vielleicht wie gut es auch in der Kirche ist, gemeinsam Jesus nachzufolgen. Annehmen und aufnehmen bedeutet aber auch, dass wir Menschen dann in Nachfolge hineinbringen. Und Jesus hat diese Sünder genauso wie seine Jünger gelehrt und ihnen geholfen, ihm nachzufolgen und weiterzugehen. Ja, da ruft jemand ganz Wichtiges an. Ja, ich habe gelernt, da gibt es auch so einen Knopf, da kann man das leise stellen. Sorry, muss einfach mal sein. Ja, man kann ja, bevor man in den Gottesdienst geht, das ausschalten. Er hat einen Platz für jeden und er nimmt sich Zeit für uns. Und Jesus möchte, dass auch wir uns Zeit nehmen für Menschen und in Liebe ihnen zuwenden. In Hesekiel lesen wir, wie Gott letztlich denkt, und das fasst das nochmal zusammen. Ich will das Verlorene suchen, ich will das Verirrte zurückbringen, ich will das Verwundete verbinden und das Schwache stärken. Gott macht sich auf die Suche. Nicht du oder ich, wir sind losgelaufen, sondern Gott hat sich auf die Suche gemacht nach dir und nach mir. Er hat gesucht und hat gesagt, da ist die Ingrid, da ist der Michael, da ist die Lara, da ist der Simeon, da sind die Menschen, die ich suche. Und er war voller Freude, als er dich gefunden hat. Er hat dich wirklich auf seine Arme genommen, auf deine Schulter gelegt und dich nach Hause getragen, in sein Haus. Das macht Gott. Und dann sagte er dort, genau so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der umkehrt, viel mehr als über 99 Gerechte, die die Umkehr nicht brauchen. Wir sehen in diesem Gleichnis einfach so viele gute Dinge, dass Gott das Verlorene sucht, dass er schaut, da ist jemand, der verloren ist und mir ist es nicht egal. Ich mache mich auf den Weg. Und weißt du, Gott macht es für jeden der 8 Milliarden Menschen, die auf dieser Erde sind. Er ist nicht zu beschäftigt. Er ist nicht derjenige, der sagt, ich habe jetzt genug zu tun, da sind auch noch viel, viel mehr als 8 Milliarden Sterne, die ich irgendwie im Blick halten muss und gucken muss, dass die da gerade nicht zusammenknallen oder sonst was, sondern er schaut genau auf dich. Und wir sehen das Finden hier. Nicht nur das Suchen, auch das Finden wird betont. Gott ist sich sicher, wer sich suchen lässt, der wird gefunden. Der wird gefunden. Und deswegen dürfen wir auch sicher sein, wenn du Menschen davon berichtest und die wollen gefunden werden von Gott, das wird funktionieren. Du wirst ihnen einfach was weitergeben, egal wie stümperhaft du denkst, dass du gewesen bist und das hättest du noch erzählen sollen und hier und da, hey, vergiss es, passiert mir auch ständig. Dass ich mal denke, das hätte ich noch sagen können, ja, ich bin nämlich alles andere, aber nicht spontan. Und wenn dann Menschen was sagen, dann fällt mir immer nicht ein, was ich dann sagen soll. Und trotzdem kann ich ihnen sagen, bestimmte Dinge und sicher sein, dass Gott sie findet. Und die Freude ist da. Freude im Himmel. Und dann folgen zwei weitere Gleichnisse, die das beschreiben. Und es endet mit diesem Gleichnis von den verlorenen Söhnen. Ich sage bewusst Söhne, da ist ja nur einer, der ausgebüxt ist, aber beide waren total verloren. Beide waren im Grunde, der eine war zwar im Haus des Vaters, aber er war gar nicht beim Vater. Er war weit weg von ihm, innerlich. Und der andere war äußerlich auch weit weg. Und das kann passieren. Wir haben Menschen, die äußerlich weit weg sind und Menschen, die innerlich weit weg sind, aber vielleicht da sind in unserem Umkreis. Und wenn wir jetzt Menschen erzählen wollen, dann ist ja die Frage, zu wem sprechen wir überhaupt? Wer sitzt da vor mir? Früher konntest du davon ausgehen, dass Leute irgendwie gedacht haben, es gibt schon irgendwie einen Gott, es gibt auch irgendwie eine Kirche, die von Gott redet, es gibt auch eine Bibel, die von sich behauptet, sie ist die Wahrheit. Und heute kannst du davon ausgehen, dass die meisten Menschen das nicht mehr glauben. Die sagen, Gott, weiß ich nicht, Bibel, egal, Kirche, egal. Menschen glauben heute nicht mehr das, was sie vielleicht noch vor 100 Jahren geglaubt haben. Ich möchte das mal an einer kleinen Bilderreihe deutlich machen. Und Tim Keller drückt das so aus, die heutige Kultur glaubt, das, wovon wir Rettung brauchen, die Idee ist, dass wir Rettung brauchen. Also wenn du von einem Retter erzählst, sagen die Leute, hey, du brauchst Hilfe, ne? Bei dir ist da oben irgendwas. Du brauchst Hilfe, ja? Bei dir stimmt was nicht. Nee, gehen wir mal das Evangelium 1, 2, 3 in ganz wenigen Schritten durch. Das kann man auch gut erklären. Die Ausgangssituation ist Friede, Freude, Eierkuchen. Gott und Mensch vereint, sie lieben sich, sie sind miteinander im Garten Eden und es funktioniert großartig. Bis eines Tages der Mensch sich innerlich ein Stück von Gott abwendet und zweifelt und sich immer mehr zu diesem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen bewegt und da so rumschleicht und all das andere Gute, was Gott für ihn bereit hat, gar nicht betrachtet. Und dann passiert's, der Mensch lebt an dem Plan Gottes vorbei, er ist ungehorsam und lebt von Gott getrennt. Und das ist die Situation, mit der wir geboren werden. Wir werden geboren als Menschen, die auf der anderen Seite sind, die nicht bei Gott sind. Also glaub nicht, wenn du geboren wirst oder dein Baby, was geboren wird, dass das automatisch ja schon auf der Seite Gottes ist. Es ist schon so, dass Kinder, solange sie noch nicht selber für sich entscheiden können, glauben wir von Herzen, dass sie bei Gott sein werden, wenn sie sterben. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo du entscheiden kannst und wo du wissen kannst, ich bin bei Gott oder ich bin nicht bei Gott. Das weißt du. Und spätestens dann wird dir klar, ich bin auf der anderen Seite. Und was ist passiert? Ich habe ein Beispiel vor Augen, vielleicht habt ihr das mal gesehen, wenn jemand eine Raumstation repariert, dann haben die so einen Astronautenanzug an, die sind angekettet an diese Raumstation und dann arbeiten sie außen. Und dieses Angekettet ist wichtig. Das ist das, was Adam und Eva waren, sie waren angekettet an Gott, sie waren miteinander verbunden. Aber sie haben diese Kette losgemacht. Und dann haben sie sich noch so einen kleinen Stoß gegeben von Gott weg. Weil das, was Gott gesagt hat, war ja vielleicht falsch. Und was im All dann passiert ist, du fliegst. Und jetzt kannst du anfangen, mit deinen Armen zu rudern und wieder zurück. Das bringt nichts, weil da ist keine Luft, da ist ein Vakuum. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass wenn du noch richtig schön den Hampelmann machst, dass du dich vielleicht dabei noch drehst die ganze Zeit und dir noch schwindelig wird, aber du gehst immer in diese Richtung. Du wirst nicht wieder zurückkommen, auf gar keinen Fall. Du wirst irgendwann, ist die Raumstation weg, Gott ist aus deinem Blick verschwunden, du bist weit weg und du schwebst im All. Und dann hörst du vielleicht noch einen Podcast, der dir sagt, ja, tschakka, wenn du jetzt das und das machst, dann kommst du zurück. Und wenn du ein guter Mensch wirst, dann kommst du zurück. Wenn du ordentlich spendest und regelmäßig in die Kirche gehst, dann kommst du zurück. Und wir alle wissen, was für ein Blödsinn, was für ein Quatsch. Aber wir glauben diesen Quatsch jeden Tag. Wenn ich ein guter Mensch bin, dann komme ich zurück zu Gott. Wenn ich mich nur genügend anstrenge, wenn ich nur lieb genug bin, wenn ich nicht ja, mal nichts mehr klaue oder weniger Alkohol trinke oder dies oder das. Hey, wir sind verloren. Wir sind weg von Gott. Das ist die Situation. Wir brauchen Rettung. Und deswegen hat Gott Jesus gesandt, der uns sucht dort im All und der dich nimmt und wieder zurückzieht zum Haus des Vaters. Und das ist Jesus. Und Menschen glauben das nicht und sagen, ja, ich habe aber in dem Podcast gehört, das ist so und so. Und dann baust du dir eine Mauer auf. Und das führt dann dazu, dass wir einen eigenen Glauben haben, einen eigenen Gott, eigene Werte, eigene Kultur, alles Mögliche. Wir sind weg von Gott. Weit weg, unsere Gedanken sind weit weg davon. Rede mit Menschen heute und du wirst merken, die sind weg. Und zu denen dürfen wir reden, die weit weg sind von Gott. Die vielleicht noch nicht mal einsehen, dass sie gerade auf dem Weg sind in ihr Verderben, weil keine Hilfe da ist. Und alle Hilfe, die du über den Podcast kriegst, die du dir mit Pillen zu dir nimmst, schlucken wir eben noch eine Pille mehr, trinken noch ein Glas Alkohol mehr. Es wird nicht helfen. Irgendwann wird klar, wir brauchen das Kreuz, wir brauchen die Rettung. Wir brauchen Jesus, der für uns gestorben ist. Wir leben in einer anderen Kultur und Menschen sind offen dafür, wenn sie das Echte und das Wahre finden, mit dir und mit mir in Gemeinschaft zu kommen. Und damit möchte ich diese Predigt auch abschließen und uns ein paar kleine Tipps geben, wie wir das machen können. Vielleicht sind wir nicht wie diese Menschen, die
nicht dort wollte, dass der Mensch einen tiefen Frieden und eine tiefe Freiheit in sich hat. Eine Beziehung mit seinem Schöpfer. Aber der Mensch, der hat es kaputt gemacht. Und dann schickt Gott seinen Sohn, Jesus Christus. Und jetzt geht es hier um Jesus Christus. Jesus Christus kommt hier auf dieser Welt vor ca. 2000 Jahren und stirbt für uns alle. Er ist am Kreuz gestorben für mich und für dich, für uns alle Menschen ist er gestorben. Aber er ist nicht tot geblieben, sondern am dritten Tag ist er wieder auferstanden. Freunde, das stimmt wirklich. Jesus Christus lebt und er ist von Toten auferstanden, um die Macht des Todes, um die Strafe zu besiegen. Durch seinen Tod haben wir die Möglichkeit, Frieden mit unserem Schöpfer zu bekommen. Durch seinen Tod haben wir die Möglichkeit, Vergebung unserer Schuld zu bekommen. Durch seinen Tod haben wir die Möglichkeit, einen tiefen, tiefen Frieden, Freiheit und Liebe in uns zu erfahren, die wir sonst niemals erfahren könnten. Warum? weil der Schöpfer weiß ganz genau, was wir Menschen brauchen.
Vielleicht bist du so, aber ich glaube, die meisten von uns sind nicht so. Mir ist was aufgefallen, vielleicht dir auch. Ich finde, er macht das richtig gut. Also wenn du dir das auf YouTube mal anhörst, der macht das richtig gut. Der ist einladend, der ist freundlich, der beschimpft niemanden. Aber ich sehe keine Menschen, die ihm zuhören. Warum? Weil er umgeben ist von Menschen, die niemals in die Kirche gehen würden. Die kommen nicht auf die Idee zu sagen, ach, da könnte der Retter sein, sondern sie werden das woanders suchen. Außerdem hat er keine Beziehung zu den Menschen, die vorbeigehen. Und weil er keine Beziehung hat, spricht er zwar die Wahrheit, aber die Wahrheit wird nicht angenommen. Und deswegen ist ein wichtiger Schlüssel, um das Evangelium weiterzugeben in der heutigen Zeit, Beziehung. Menschen suchen jemanden, der echt ist. Weißt du, sie würden lieber jemanden folgen, der echt ist, als der die Wahrheit sagt, der immer nur die Wahrheit sagt. Und den Menschen ist es wichtiger, dass du echt bist, als dass du perfekt bist, als dass du der perfekte Christ bist. Und wenn wir keine Beziehung aufbauen zu Menschen, werden sie sich wahrscheinlich nicht für Jesus entscheiden. Der Hirte hatte eine Beziehung zu dem Schaf und er hat es gesucht. Bau du eine Beziehung auf und dann wirst du mit Menschen darüber sprechen können. Im ersten Punkt geht es darum, dass du Menschen beachtest. Wenn sie dich gut kennen, werden sie dir zuhören. Alle meine Freunde hören mir zu. Die fragen mich, du, ich habe auf Instagram gesehen, du warst da in XY, was hast du denn da gemacht? Und dann erzähle ich denen das und dann hören die mir zu, weil ich sie beachte, weil ich Zeit mit ihnen verbringe. Menschen wollen selber erstmal beachtet werden, bevor sie deine Nachricht von Jesus beachten. Damit fängt es an. Das zweite ist, dass du Menschen anziehst und sagst, ich habe einen Sinn im Leben gefunden. In meinem Leben ist das und das passiert. Erzähl deine Lebensgeschichte. Gegen die kann niemand etwas sagen. Du musst kein großer Prediger sein. Erzähle deine Lebensgeschichte. Sag, dass du eine Freiheit gefunden hast in der Gemeinschaft mit Gott, die dich nicht eingeengt hat, sondern die dich frei macht. Frei macht von diesen ganzen Zwängen, die vielleicht vorher da waren, von den Gebundenheiten. Und wovon ich immer wieder sagen kann, ist, dass ich eine Identität gefunden habe, die größer ist, die mich unabhängig davon macht, ob ich ein erfolgreicher Mensch in den Augen von anderen Menschen bin oder nicht. Dass Gott das Schuldproblem in meinem Leben gelöst hat. Dass er mir Zukunft und Hoffnung gibt. Und dass ich mich darauf freue, bei ihm zu sein. Das erzähle ich Menschen dann. Und das ist vielleicht keine ausgefeilte Predigt, sondern es ist einfach mein Leben. Das ist meine Hoffnung. Das ist das, was Gott in meinem Leben getan hat. Und dann müssen wir etwas darstellen. Und zwar in Demut, aber auch in Klarheit. Weil es bringt nichts, wenn wir nur Beziehungen aufbauen und keine Wahrheit haben, keine Klarheit. Dann kommen Menschen auch nicht weiter. Also das auf der Straße fand ich gut. Das war richtig die Wahrheit. Das war richtig gut, aber da fehlte die Beziehung. Manchmal haben wir dann die Beziehung, aber dann fehlt die Klarheit. Stelle das dar, was Gott wirklich tut. Und da werden lauter Fragen kommen wie, wie kannst du einem Gott nachfolgen, der so viel Leid in dieser Welt zulässt? Wie kannst du an einen Gott glauben, der so viel Kriege, so viel Hunger, so viel Vergewaltigungen zulässt? Und dann geht es darum, das darzustellen, was wir in der Bibel finden, dass Gott uns sucht. Dann darfst du mal die Bibel auspacken, dann kann man sich das anschauen. Man darf auch sagen, ich habe auch nicht auf jede Frage eine Antwort. Und am Ende geht es darum, Menschen zu überzeugen, dass wir Menschen helfen, eine Überzeugung zu bekommen, dass Gott größer ist. Und dass es vielleicht nicht nur durch den Verstand zu erfassen ist, sondern es muss mit dem Herzen erfasst sein. Und dazu möchte ich uns aufrufen als Kirche, solche Sucher zu werden. Solche Menschen zu werden, die andere beachten, die andere anziehen, die das Evangelium darstellen können. Lerne das. Es gibt richtig gute YouTube-Videos dazu, wie du das Evangelium in ganz, ganz kurzen Sätzen weitergeben kannst. Du kannst selber einen Glaubensgrundkurs machen hier in dieser Kirche und einfach mal lernen oder einen Alpha-Kurs mitmachen. Mal lernen, so die Basics, und das kann man weitergeben an andere. Das ist richtig gut. Wir haben Angebote dafür. Aber es beginnt mit unserem Herzen, immer. Immer mit unserem Herzen ist mein Herz bei den Menschen, die Gott noch nicht lieben. Ich möchte gerne für uns alle beten. Ich gar nicht fragen, ob du das jetzt irgendwie gut findest oder nicht, sondern ich möchte dafür beten, dass wir ein Herz bekommen, das für andere da ist. Ich möchte auch für die beten, die hier sind oder die online dabei sind und sagen, mein Herz ist weit weg von Gott, aber ich wäre gerne bei ihm. Hey, ich bete, schließ dich ins Gebet ein, und nach dem Gottesdienst darfst du einfach hier vorne bleiben und wir wollen mit dir beten. Wir wollen einfach uns Zeit nehmen für dich. Danke, Jesus, dass du hier mit jedem Einzelnen bist. Herr, wir dürfen eine Kirche sein, die das nicht für sich behält, was du Gutes getan hast. Wir wollen eine suchende Kirche sein, eine Kirche, die Menschen zur Rettung führt. Wir wollen eine Kirche sein, Herr, die ihr Herz gibt für andere, die ihr Leben gibt für andere, für die vielen, 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 Herr, die noch nicht da sind. Und ich bitte dich, dass du an uns arbeitest, dass du im Laufe dieses Jahres an unserem Herzen arbeitest. Herr, ich weiß, dass diese Predigt nur wenig bewirkt, wenn du nicht durch deinen Geist an uns wirkst und dass du mit uns in einen Prozess hineingehst, Herr, der uns verändert in dein Bild hinein. Ich bete für mich und ich bete für jeden, der hier ist. Ganz besonders auch für die, Herr, deren Herzen noch weit weg von dir sind, dass ihre Herzen nahe zu dir kommen, dass ihre Sünde vergeben wird und sie dich als ihren Erlöser und als ihren Herrn akzeptieren können. Jesus, berühre unsere Herzen, wirke an uns. Amen.